Hast du schon gehört, Anton? Gar nicht weit von uns arbeiten die Panzerknacker.
Panzerknacker? Die den armen Dagobert um sein Vermögen bringen wollen?
Wieso Dagobert? Und wieso ist der Dagobert arm?
Aber Friederike, der Dagobert ist doch nicht arm, der ist sogar stinkreich. Deswegen wollen ja die Panzerknacker unbedingt dessen Geldspeicher berauben.
Welchen Geldspeicher denn?
Ja, das ist aber eine ganz dumme Frage. Kennst du denn die Geschichte von Donald Duck aus Entenhausen nicht?
Donald Duck aus Entenhausen? Ich kenne nur einen Ort mit dem Namen Ebeleben. Dort gibt es in der Nähe einen Stadtteil Rockensüßra und dort gibt es eine ganze Menge Panzerknacker.
Deine Geschichte ist aber nicht von Walt Disney. Bei dem gibt es eine Ente mit dem Namen Donald Duck aus Entenhausen. Donald Duck hat die drei Neffen Tick, Trick und Track und einen Onkel Dagobert, der steinreich ist. Die Panzerknacker versuchen dauernd seinen Geldspeicher auszurauben.
Aber meine Geschichte ist nicht gerade lustig. Und meine Panzerknacker werden ständig von Satelliten überwacht.
Ein Krimi?
Nein, kein Krimi. Das ist reine Realität. Denn in Rockensüßra werden nach dem KSE-Vertrag Englisch Conventional Forces...
KSE? Was ist denn das nun schon wieder für ein Vertrag?
KSE heißt Konventionelle Streitkräfte in Europa.
Ein Vertrag über das europäische Militär?
Jawohl, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Und in diesem Vertrag steht drin, dass Panzer und andere Kriegswaffen vernichtet und entsorgt werden müssen.
Da hören die Regierungen jetzt plötzlich auf uns?
Das wäre ja wirklich ein Erfolg, aber leider ist das nicht so.
Wenn die Panzer entsorgen, dann werden auch bald die Soldaten nach Hause geschickt. Denn mit einem Taschenmesser oder so kann man schlecht Krieg spielen.
Also nun erst mal eins nach dem anderen. Der KSE-Vertrag wurde am 19. November 1990 auf dem KSZE-Gipfeltreffen in Paris von den 22 Regierungschefs der Länder der NATO und des damaligen Warschauer Pakts unterzeichnet. Er trat am 9. November 1992 endgültig in Kraft.
Und was steht nun in diesem Vertrag?
Langsam, wegen der veränderten Weltlage, Auflösung des Warschauer Paktes, Zerfall der Sowjetunion, NATO-Erweiterungen, wurde der Vertrag im November 1999 angepasst und von den Regierungschefs der Teilnehmerstaaten unterzeichnet. Der sogenannte adaptierte KSE-Vertrag.
Nun sag schon endlich, was in diesem Vertrag drinsteht.
Die Anzahl von Kampfpanzern, von gepanzerten Kampffahrzeugen, Artillerie mit Kaliber 100 mm oder mehr, von Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern wurde begrenzt. Und zwar im Gebiet vom Atlantik bis zum Ural.
Und wie groß war denn nun die Anzahl der, na zum Beispiel Panzer?
Es sind 40.000 Kampfpanzer erlaubt.
40.000? Also genug, um alle Städte Europas zu verwüsten?
Ja, das reicht wohl.
Aber die Nationale Volksarmee und die Bundeswehr hatten doch mehr als 40.000 Panzer zusammen.
Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es ist richtig, dass die Zahl 40.000 bei Panzern deutlich überschritten wurde.
Und was geschah dann?
In einer Reduzierungsphase wurden insgesamt 51.000 Waffensysteme zerstört.
Ach, das sind wohl deine Panzerknacker.
Ja, richtig. Das sind die Panzerknacker, von denen ich gesprochen habe. Aber leider müssen wir noch ein wenig über den angepassten Vertrag reden.
Wurde der noch einmal geändert?
Das nicht. Aber der angepasste Vertrag wurde nur von 3 Staaten ratifiziert. Darunter war kein NATO-Staat.
Heißt das, er gilt gar nicht? Warum denn das?
Die NATO hat den angepassten KSE-Vertrag nicht ratifiziert, weil Russland seine Truppen aus Georgien und Transnistrien nicht abgezogen hat, obwohl das im angepassten KSE-Vertrag gar nicht vorgesehen war. Außerdem führte Russland gerade den 2. Tschetschenienkrieg.
Und wie hat sich Russland dann verhalten?
Im April 2007 stellte Putin die Aussetzung des Vertrages durch das russische Parlament zur Debatte. Seine Begründung? Staaten, die neu zur NATO hinzugekommen sind, die Slowakei und die baltischen Staaten, sind dem Vertrag nicht beigetreten.
Dann zählen wohl deren Waffen nicht mit?
So ist es. Umgekehrt hat Russland mehr Panzer als im Vertrag vorgesehen, allerdings jenseits des Urals. Als dann die USA die Einrichtung eines amerikanischen Raketenabwehrschildes in Polen plante, machte Putin seine Drohung wahr und fuhr am 14. Juli 2007 den KSE-Vertrag ein.
Es hieß ja immer, dass Russland mit diesem Raketenabwehrsystem die Abschreckungsfähigkeit verlieren könne.
Und dass die baltischen Staaten den KSE-Vertrag nicht unterschrieben haben, bedeutet doch, dass die NATO dort zeitweise sehr viele Truppen haben kann, solange sie nicht stationiert sind. Sie könnten ständig ausgetauscht werden.
Jetzt habe ich aber genug von nicht eingehaltenen Verträgen. Jetzt möchte ich endlich hören, wo denn die Panzerknacker hier in der Gegend tätig sind.
Es begann nach der Wende, also Anfang der 1990er Jahre. Da gab es eine Panzerarmee der DDR und eine Panzerarmee der Bundesrepublik. Aber im vereinten Deutschland wurde nur eine Panzerarmee gebraucht. Wohin also mit den überschüssigen Panzern?
Kann ja im zivilen Bereich niemand etwas damit anfangen.
Richtig, Anton. Also verschrotten. Aber niemand sollte aus dem Schrott wieder neue Panzer bauen. Ein Mann aus dem benachbarten Mühlhausen hatte die richtige Idee. Er gründete die Battle Bank Dismantling GmbH Koch und kaufte ein Betriebsgelände in Rocken-Süßra.
Ist das hier in der Nähe, in Nordthüringen?
Rocken-Süßra ist heute ein Stadtteil von Ebeleben, etwa 50 Kilometer nördlich von Erfurt. Und da werden auf einem schachbrettartig eingeteilten Gelände die Panzer abgestellt und von Satelliten überwacht.
Warum denn das?
Die Vertragspartner wollten sicherstellen, dass wirklich alle Panzer verschrottet werden. Deshalb müssen die Panzerknacker jede Bewegung eines Panzers vorher anmelden. Wenn sie das nicht tun, dann kommt ganz schnell die Polizei.
Und wenn sie einen Panzer verschrotten?
Dann gibt es eine spezielle Halle, in die wird nach entsprechender Anmeldung der Panzer hineingefahren und dann in seine Einzelteile zerlegt.
Und was geschieht damit?
Das ist unterschiedlich. Es dauert 2 bis 3 Tage, bis so ein Panzer zerlegt ist, die Schadstoffe entsorgt und die waffenfähigen Teile unter Aufsicht von Bundeswehrprüfern irreversibel zerstört sind.
Kann man davon denn gar nichts wiederverwenden?
Doch, so ist der aus den Kanonenrohren gewonnene Damaszener Stahl ein begehrter Rohstoff, aus dem Messerhersteller edle Klingen fertigen.
Und das alles wird genau überprüft?
Ja, die Bundeswehr hat in Geilenkirchen in der Nähe der holländischen Grenze ein Zentrum für Verifikationsaufgaben, die das überprüfen.
Ist dann nicht der Bock zum Gärtner gemacht, wenn die Bundeswehr ihren eigenen Abbau überprüfen soll?
Schon, aber schlimmer ist, dass der KSE-Vertrag dringend an neue Gegebenheiten angepasst werden müsste. So zum Beispiel an Drohnen, an den Cyberkrieg und an Terroristen.
Aber wenn der Vertrag doch gar nicht mehr eingehalten wird?
Dann wäre es doch ganz wichtig, dass ein neuer Vertrag gemacht wird, auf den sich die Partner, also die NATO und Russland, dann einigen und ihn auch einhalten.
Das ist sicher richtig. Könnte ja auch ein Vertrag sein über die Abschaffung des Militärs.
Bist du eigentlich gut ins neue Jahr gekommen, Anton?
Na ja, Friederike. Es gab Glatteis und viele Menschen haben sich Arme oder Beine gebrochen.
Für mich hat das neue Jahr nicht gut angefangen. Ich muss immer an Charlie Hebdo denken.
Da hast du recht. Dieses grässliche Attentat der beiden Guacci-Brüder am 7. Januar und das mitten in Paris, in unserer so zivilisierten Welt.
Und 2 Tage später die Geiselnahme im jüdischen Supermarkt, um die Guacci-Brüder freizupressen.
Alle Attentäter sind tot, aber der 7. Januar wird oft in einem Atemzug mit dem 11. September genannt.
Das Attentat von Paris wird als Angriff auf die Freiheit gesehen, die Meinungs- und Pressefreiheit. Deswegen solidarisieren sich die Menschen mit Charlie Hebdo, unabhängig davon, ob sie die Mohammed-Karikaturen für gut oder für nicht so gelungen halten.
Meinungs- und Pressefreiheit, das klingt erstmal gut, aber wie drücke ich das aus? Also der Franz hat gesagt, wenn er keine Steuern für Krieg zahlen würde, dann hat er zwar die Gewissenfreiheit, jedoch es gibt ein dickes Aber dabei.
Und du willst wissen, ob es bei der Presse- und Meinungsfreiheit auch ein Aber gibt?
Ganz genau.
Wie das in Frankreich geregelt ist, kann ich dir nicht sagen. Bei uns darf ich mit meinen Satiren und Karikaturen nicht gegen Strafgesetze verstoßen.
Und was verbieten diese Strafgesetze?
Zum Beispiel die Beschimpfung von Religionsbekenntnissen. Das steht in § 166 Strafgesetzbuch.
Dann wären Mohammed-Karikaturen bei uns strafbar?
Das kommt drauf an. Ein religiöses Bekenntnis muss in einer Weise beschimpft werden, die, ich zitiere, geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.
Mohammed-Karikaturen können ja wohl bestimmte Menschen muslimischen Glaubens aufs Äußerste provozieren.
Trotzdem, der Paragraph 166 wird so gut wie nicht mehr angewandt.
Aber er ist noch da. Gibt es denn noch mehr Aber bei der Pressefreiheit?
Leider ja. Das Strafgesetz ist voll davon. Du darfst zum Beispiel den Staat und seine Symbole, also unsere Flagge, Schwarz-Rot-Gold, den Bundesadler und unsere Nationalhymne, nicht öffentlich verunglimpfen.
Verunglimpfen? Was ist denn das?
Das ist wohl sowas wie verächtlich machen, in den Dreck ziehen. Ein extrem dehnbarer Begriff.
Es ist ja bei uns gar nicht so weit her mit der Meinungs- und Pressefreiheit. Friederike, mir ist noch was beim Attentat auf Charlie Hebdo aufgestoßen.
Und was ist das?
Also, dass es eine ganz große Sauerei ist, die Leute einfach umzubringen, das steht ja außer Frage. Aber es gibt andere Menschen, die ebenfalls umgelegt werden und da regt sich so gut wie keiner auf.
Woran denkst du, Anton?
Wir haben doch mal drüber gesprochen, diese Killerwaffen, die von einem Computer in den USA aus gesteuert werden und dann irgendwo in Pakistan zuschlagen.
Du meinst die Kampfdrohnen, mit denen die USA in Pakistan, im Grenzgebiet zu Afghanistan, Terroristen ausschalten wollen, aber immer wieder unschuldige Menschen einfach umbringen.
Genau das meine ich.
Obama hat behauptet, der Einsatz von unbemannten Drohnen sei die zugleich präziseste und schonendste Waffe im Kampf gegen den Terrorismus.
Schonendste Waffe? Wohl kaum für die Menschen, die sich Tag und Nacht von Drohnen bedroht fühlen.
Und auch nicht präzise. Es gibt da eine neue Untersuchung zu Drohnen von Reprieve, einer britischen Menschenrechtsorganisation.
Und was steht da drin?
Ich kann dir nur das Ergebnis sagen, wie es in einer großen Online-Zeitung steht.
Ja, lies mal vor.
Die Expertin von Reprieve haben bis Ende November 2014 Drohnenattacken auf 24 mutmaßliche Terroristen in Pakistan und 17 mutmaßliche Terroristen im Jemen untersucht. Ihr Ergebnis? Oftmals mussten mehrere Angriffe geflogen werden, bevor das Ziel getroffen wurde. Am Ende starben 34 der ins Visier genommenen, doch mit ihnen weitere 1147 Menschen, darunter etwa 150 Kinder.
Dagegen müssten wir genauso auf die Straße gehen wie gegen die Attentate in Paris.
Und wir müssen auch dafür auf die Straße gehen, dass Konflikte friedlich gelöst werden und nicht mit Militär.
Recht hast du, Frieda. Militär gehört abgeschafft.